In Deutschland gibt es über 100 gesetzliche Krankenkassen, die im Rahmen der gesetzlichen Regelungen vergleichbar sind. Auf den zweiten Blick bestehen aber deutliche Unterschiede, sei es bei den Kosten, bei Sonderleistungen oder beim Service und der Betreuung. Diese Unterschiede gilt es in der Kommunikation gegenüber den Kunden zu transportieren. Experte auf diesem Gebiet ist unser heutiger Gast. Er ist Pressesprecher bei der Viaktiv-Krankenkasse und sieht die heutige Aufgabe von Krankenkassen darin, als Lotsen für die Versicherten zu fungieren und diese durch den Dschungel des Gesundheitswesens zu navigieren. Und damit ein herzliches Willkommen an Georg Stamelos. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo Frau von Jering, hallo Herr Maßmann, ich freue mich auch.
Und genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, natürlich ist wieder mein Kollege Martin Maßmann dabei. Guten Morgen, Martin.
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Stamelos.
Lieber Herr Stamelos, Sie sind ein Medienfan durch und durch. Schon während Ihres Studiums in Politik, Geschichte und Philosophie haben Sie nebenbei als freier Journalist gearbeitet. Sie waren jahrelang vorwiegend im Feuilleton und in der Kultur zu Hause. Und dann haben Sie aber den Posten als Pressesprecher bei dem Evangelischen Krankenhaus Witten übernommen. Was hat Sie doch zu diesem ungewöhnlichen Seitenwechsel in eine komplett andere Branche bewogen? Mögen Sie uns da so ein bisschen abholen und mal einen Einblick geben?
Ja, das mache ich gerne. Der Übergang zwischen den Branchen war sicherlich ein fließender. Aber auch in der Kultur haben mich Unternehmen wie Sony oder Senderredaktion des ZDF mit Pressearbeit beauftragt. Als Kommunikationsmanager wollte ich die Bedürfnisse und Anliegen meiner Gegenüber nicht nur von der PR-Seite verstehen. Und um neue Perspektiven zu gewinnen, habe ich mich für eine insgesamt 6-jährige Fortbildung im systemisch-psychologischen Bereich entschieden. Und da waren dann eben auch Teilnehmerinnen der Gesundheitsbranche, die gerne mein mediales Know-how nutzen wollten. Und neben meiner Tätigkeit als Pressesprecher habe ich dann auch Ärzte und Gesundheitsmanager begleitet.
Wenn man sich Ihre Laufbahn, Ihre Karriere jetzt mal so ein bisschen übergreifend anblickt, dann sieht man schon einen roten Faden und das ist schon die Gesundheitsbranche. Es folgten dann Funktionen als Pressesprecher bei den Mühlkreiskliniken, dann bei Viso Consulting, die sich auch mit gesundheitspolitischen Kongressen beschäftigt haben. Und 2008 kamen Sie dann zu Viaktiv, zur Krankenkasse. Was ist das, was begeistert Sie so an dieser Gesundheitsbranche? Ist das vielleicht auch, oder ist ein Grund, dass man in dieser Branche noch was bewegen kann? Das Stichwort ist da häufig Purpose.
Also kurze Korrektur, 2018 bin ich zur Viaktiv-Krankenkasse gekommen. 2008 habe ich gerade bei den Mühlenkreiskliniken angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber egal wo im Gesundheitswesen, hier zu arbeiten, ist eigentlich elementar. Als Zivildienstleister auf einer Klinikstation habe ich gesehen, wie verantwortungsvoll und vielfältig die Tätigkeiten sind, aber eben auch, wie wichtig es ist, Patienten und auch ihre Familienmitglieder mitfühlend und kompetent zur Seite zu stehen. Und auch während des Studiums habe ich Menschen im hohen Alter ambulant betreut. Wir alle können schließlich in solche Situationen geraten und auf Hilfe angewiesen sein. Verständlich zu erklären, wie anspruchsvoll diese Arbeit ist, reizt mich einfach. Ebenso wie komplexe Zusammenhänge und die Arbeit von Expertinnen zu veranschaulichen.
Bevor wir gleich noch stärker auf die Kommunikationsarbeit von Ihnen bei Viaktiv eingehen, noch ein Thema vorab. In der Gesundheitsbranche ist ja extrem viel Bewegung drin. Grundsätzlich gerade sowieso in allen Branchen. Aber wenn man sich die Gesundheitsbranche in den letzten Jahren anguckt, eine Rückbetrachtung macht, da weiß man, dass da einfach sehr, sehr viel passiert ist. Wie haben Sie persönlich denn die Branche in den letzten 20 Jahren erlebt? Was sind für Sie so die größten Veränderungen? Was vielleicht auch die Treiber dieser Veränderungen?
Ja, die Corona-Pandemie verdichtet eigentlich die Herausforderungen und Versäumnisse der vergangenen Jahre beinahe schmerzlich wie unter einem Brennglas. An wichtigen Systemknotenpunkten wie den Krankenhäusern oder den Gesundheitsämtern fehlt es an Personal, technischer Ausstattung. Jahrzehnte wurden hier an personellen und technischen Ressourcen einfach gespart. Die Folge aktuell: Personal am Limit, Pflege-Flexit-Bewegung in den eh schon unterbesetzten Pflegeberufen, die im Pandemiegeschehen wichtige zeitnahe Sammlung, Aufarbeitung, Analyse von Daten findet nicht ausreichend und flächendeckend statt. Und statt mit dem Flugtaxi in die digitale Zukunft zu katapultieren, wie es ja so schön eine Ministerin mal gesagt hat, brechen den Helfern in den Gesundheitsämtern und Impfzentren die Bleistiftminen durch. Gerade der beschleunigte und vereinfachte digitale Datenaustausch könnte uns helfen, besser und schneller vor die Welle zu kommen. Aber Digitalisierung muss eben praxisnah gestaltet werden. Die Menschen müssen ihren Nutzen unmittelbar verstehen und sie ohne Komplikationen anwenden können. Sonst wird sie zum teuren Digitaltiger. Das zeigt gerade jetzt etwa der Vergleich zwischen der Corona-App des Bundes und der Startup-App Luca. Luca ermöglicht die schnelle, lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den Gesundheitsämtern, die direkte Benachrichtigung bei Risikobewertung durch die Gesundheitsämter und eine automatisch erstellte und persönliche Kontakt- und Besuchshistorie. Die Corona-App dagegen hat uns Steuerzahler bislang 48 Millionen Euro gekostet und ist, so würde ich das auch sehen, ziemlich ineffizient. Also digitale Tools dürfen durch zu viel bürokratische Hemmnisse nicht in ihrem praktischen Nutzen beeinträchtigt werden. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Ähnlich verhält es sich mit der elektronischen Patientenakte, an der ja seit einem Jahrzehnt rumgedoktert wird. Gibt da noch reichlich Themen, die Branche antreiben, etwa die Überwindung der Sektorengrenzen in der Versorgung, bessere Krankenhausstrukturplanung oder dass wir mehr Investitionen für Prävention und Medikamentenforschung brauchen. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit.
Ich glaube, wir kommen später nochmal auf das Thema Digitalisierung. Vielleicht für alle Zuhörer, die nicht so ganz in der Gesundheitsbranche und der Krankenkassen-Thematik drin sind. Wir haben mal nachgeschaut, es gibt in Deutschland 73 Millionen gesetzlich Versicherte, die teilen sich auf über 100 Krankenkassen. Allein die Top 5 davon haben aber 30% der Versicherten. Wie aktiv? Sie sind ja eine Betriebskrankenkasse mit rund 700.000 Versicherten und gehören damit ja zu den mittelgroßen Krankenversicherungen in Deutschland. Das heißt, der Markt ist schon hart umkämpft. Hat das für Sie vielleicht aber auch einen Vorteil, dass Sie nicht zu den ganz großen Playern gehören, weil Sie ein bisschen flexibler agieren können vielleicht sogar?
Na, ich komme mal von der anderen Seite. Weil in schwierigen Lebenslagen brauchen Menschen einen verlässlichen Begleiter auf ihrem Weg, gesund zu werden. Die Größe der Kasse ist da erstmal zweitrangig. Der können wir sein, wenn wir ihre Bedürfnisse verstehen, sie möglichst zeitnah und persönlich informieren oder uns besondere Unterstützung im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten ausdenken. Ich habe ein aktuelles Beispiel mitgebracht. Bei Vater-Mutter-Kind-Kuren, die wegen der Pandemie abgesagt werden müssen oder weil die Eltern schlichtweg zu große Angst vor Ansteckung haben. Das belastet natürlich die Familien, die leiden unter Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Homeschooling, Homeoffice, eingeschränkte Kontakt-Freizeitmöglichkeiten bringen die Eltern, auch die Kinder, oft an ihre Grenzen. Und um da zu helfen, haben die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Reha-Team kurzerhand mit den Betroffenen telefoniert und Unterstützung angeboten. Also das ist jetzt keine Satzungsleistung oder so, das war Eigeninitiative. Die haben dann auf unsere besonderen, für die Eltern passenden Online-Zusatzleistungen wie mentale und sportliche Fitnessprogramme hingewiesen, sozusagen als Ausgleich zum stressigen Alltag und als Überbrückung bis zur Kur.
Sie bezeichnen sich ja auch als Krankenkasse für das aktive Leben. Man merkt es schon in dem Namen an sich. Mögen Sie uns noch ein bisschen ausführen, was das konkret bedeutet? Also es ist ja schon wie eine Art Slogan beziehungsweise eine ganz klare Positionierung, die Sie mit dieser Aussage eingehen. Was heißt das konkret?
Der Name ist eigentlich im Jahr 2015 entstanden, weil wir eben quasi ein Merger aus ganz vielen verschiedenen Krankenkassen sind. Und um da eine eigene Identität, eine eigene Corporate Identity zu schaffen, haben wir dann diesen Namen wie Aktiv steckt Leben drin, Aktiv steckt drin, kreiert. Und wir setzen eigentlich bei unserer Kasse auf das Motto Gesundheit fördern, statt Krankheit zu verwalten. Deshalb bieten wir viele Angebote zu Sport und Vorsorge. Gesünder zu leben kann ja vielen Alltagsbeschwerden vorbeugen. Wir veranstalten zum Beispiel eigene Laufveranstaltungen oder bieten Ernährungstipps auf unserer Website und im Blog und haben dann auch eine Rubrik Gesundheitswissen. Da bereiten wir auf der Homepage das Thema Gesundheit allgemein verständlich auf und liefern auch alltagstaugliche Informationen. In unserem aktuellen Kundenmagazin, das es auch gibt, erzählt zum Beispiel eine junge Frau, wie es ist, ohne Geruchssinn zu leben. Fernsehkoch Steffen Hensler spricht im Interview über Genuss, Fitness und die richtige Würze. Außerdem erklären wir, warum Meditation mehr ist als ein Stresskiller. Also Sie sehen, da sind genug Beispiele für ein aktives Leben, für Vorsorgethemen, Prävention, die wir bieten.
Sie sind ja als Krankenkasse auch gesundheitspolitisch sehr aktiv und haben vor kurzem eine Transparenz- und Qualitätsoffensive losgetreten. Eine zweiteilige Frage. Was bedeutet Transparenz und Qualität im Bereich der Krankenkassen? Und vielleicht die zweite Frage, wie politisch ist Ihr Job? Also wie viel Stellung muss man auch als Krankenkasse aktuell beziehen? Ist ja, Sie haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten mit verschiedenen Themen. Ja, wie politisch muss man als Krankenkasse aktuell sein?
Also im Einverständnis auch mit meinem Vorstand verstehe ich den Job sehr politisch. Ich war ja 10 Jahre vorher in Berlin, habe mich da an der Gesundheitspolitik beteiligt, unter anderem als Pressesprecher der christlichen Krankenhäuser in Deutschland oder eben als Autor, Mitglied der Bundespressekonferenz. Insofern finde ich, dass es einer Kasse auch gut zu Gesicht steht, wenn sie zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen nah an ihren Versicherten, an ihren Kunden auch Stellung bezieht. Ne? Versicherte haben einen Anspruch auf persönliche und empathische Beratung. Die wollen sie individuell und transparent. Sie wollen verstehen, was ihre Krankenkasse für sie leistet und wie zuverlässig sie ist. Egal, ob es sich um einen passend eingestellten Rollstuhl handelt, der bei Lieferung nicht einfach vor die Tür gestellt wird, oder um die persönliche Aufklärung, warum jetzt zum Beispiel eine Leistung von uns abgelehnt wird oder wurde. Häufig fehlt ja nur eine Bescheinigung. Wir begleiten Versicherte und vermitteln gegebenenfalls weitere Anlaufstellen und Hilfsangebote. Aber für Versicherte stellt sich Fairness und Qualität ihrer Kasse eben nicht über den Zusatzbeitrag oder bloße Satzungsleistung dar. Wie viel Sicherheit und fairen Umgang sie bekommen, zeigt sich erst in der klaren und, ich würde auch sagen, empathischen Kommunikation. Denn Menschen in ihrer Verletzlichkeit brauchen eine individuelle und zuverlässige Unterstützung. Und da eben Transparenz reinzubringen, führt zu einer gerechteren Versorgung, wie wir meinen, und hilft den Versicherten zu verstehen. Für sie bleibt es aber nach wie vor, und jetzt komme ich wieder auf die politische Ebene, schwer festzustellen, wie gut die Leistungen ihrer Krankenkasse wirklich sind, denn auch unter Kassen bestehen keine einheitlichen Benchmarks für den Wettbewerb untereinander, obwohl dazu unter § 217 Absatz 4 des SGB V klare Hinweise eigentlich vorliegen. Auch die gängigen Vergleichsportale bieten hier nur einen sehr eingeschränkten Einblick, insbesondere Fragen nach Bearbeitungsgeschwindigkeit, Entscheidungsgründe in der Leistungsbearbeitung und Umgang mit Beschwerden und Widersprüchen werden dort nicht abgebildet. Das kann man durchaus so sagen. Deshalb wollen wir auch die Politik nicht aus der Verantwortung lassen. Das Bundesministerium für Gesundheit sollte die zahlreich vorhandenen Daten, die gibt es nämlich, kanalisieren und in eine verständliche Statistik fassen. Wenn Sie jetzt mal zu tun haben mit solchen Datentabellen, dann und sind kein Mathematiker oder Statistiker, steigen Sie da nicht immer durch. Wie soll das, wenn das nicht jeder Experte tut oder kann, der normale Versicherte denn dann tun? Und deswegen schlagen wir vor, als politische Forderung, auf dem vom BMG angebotenen nationalen Gesundheitsportal können Parameter um einen für Laien verständlichen Kassenvergleich erweitert werden, damit es einen einheitlichen Zugang gibt, den auch alle einsehen können und den vor allen Dingen eben auch Laien verstehen.
Ich habe es am Anfang im Intro auch schon gesagt, wir haben in einem Fachmagazin zum Thema Qualitätswettbewerb in gesetzlichen Krankenversicherungen davon gesprochen, dass Sie Ihre Aufgabe als Dschungellotsen sehen. Also als Dschungellotsen für Ihre Versicherten zu agieren und sie durch den Dschungel zu lotsen. Was meinen Sie konkret damit?
Ja, auch Versicherungen sehen sich eigentlich heute mit einem neuen Rollenverständnis konfrontiert. Als Kasse übernehmen wir für unsere Kunden quasi eine Lotsenfunktion durch das Geflecht der Gesundheitsbeziehungen. Das erfordert natürlich zunehmend einen Perspektivwechsel und auch Konzentration auf interdisziplinäre Zusammenarbeit in organisationellen Teams. Gefordert sind kommunikationsstarker Austausch, analytische Betrachtungsweisen aus vielschichtiger Perspektivenlage und Entscheidungsfreude. Und immer ein ganzheitlicher Blick auf die Bedürfnisse des versicherten Menschen. Das habe ich, glaube ich, schon auch im Vorfeld jetzt klar gemacht. Damit wachsen aber auch die Aufgabenfelder für Krankenkassen, werden vielfältiger. Im Rahmen integrierter Versorgungsmodelle zum Beispiel könnten Kassen eine steuernde Rolle im Bereich des Quartiersmanagements übernehmen, weil wir natürlich auch da über Daten verfügen, die sehr nützlich sein können. Und auch in Teilbereichen der Versorgungskette tun wir das bereits heute, etwa in der optimierten Arzneimittelversorgung für pflegebedürftige geriatrische Patienten. Da arbeiten wir mit Seniorenheimen zusammen. Da geht es einfach darum, zu vermeiden, dass also Fehlmedikation oder zu viel an Medikamenten zu vermeiden. Das Thema kennen wir ja auch aus den Medien auch die Auswirkungen. Ne, genauso könnten wir im Prinzip auch in die Krankenhausstrukturplanung mit eingebunden werden. Als Krankenkasse sind wir aber nicht.
Dann würde ich gerne einen kleinen Sprung machen zum Thema Digitalisierung. Die macht ja auch in Ihrem Bereich keinen Halt. Sie haben es auch schon angesprochen, Themen wie die digitale Krankenakte sind schon ganz, ganz lange auf der To-Do-Liste. Es gibt aber einige Länder, die schon deutlich weiter sind in puncto Digitalisierung des Gesundheitssystems. Wenn man sich zum Beispiel Israel oder Dänemark anguckt, da geht eigentlich niemand mehr mit einem Papierrezept in die Apotheke. Dort gibt es seit langem das sogenannte E-Rezept. Das hat sich sehr, sehr gut etabliert. Wie machen Sie sich technisch fit für die Zukunft, sowohl intern, also in Ihrer internen Kommunikation, in Ihrer internen Struktur im Unternehmen, als aber auch in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation mit Ihren Versicherten? Und gibt es vielleicht auch Themen, wo Sie einfach an Ihre Grenzen stoßen, weil die Regulierungen Ihnen da das Leben schwer machen?
Aufgrund der Pandemie haben wir unsere Online-Angebote ausgeweitet und unseren Werbefokus gezielt darauf ausgerichtet. Offensichtlich nehmen dadurch mehr Kunden unsere Online-Kurse in Anspruch. Sie nutzen auch vermehrt unsere Web- und Chat-Angebote. Natürlich nutzen wir auch digitale Tools, um den Service für unsere Kunden zu verbessern. Beispielsweise haben wir gemeinsam mit einem Startup die Überprüfung der Zuzahlungsbefreiung in der Apotheke vereinfacht. Auch im Bereich der DiGA arbeiten wir mit Gesundheitspartnern zusammen, um eigene Angebote zu entwickeln. Einen großen Fortschritt stellt natürlich auch die EPA dar. Auch wenn es hier noch Anlaufschwierigkeiten gibt, die EPA bietet die Chance, Transparenz in puncto ärztlicher Behandlung zu schaffen und eine Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung durch Fall- und einrichtungsübergreifende Dokumentation herbeizuführen. Sicher erhoffen wir uns, die Sicherstellung einer vernetzten Grundversorgung sowie eine ganzheitliche Diagnostik zu erleichtern. Wesentliches Ziel muss aber sein, bei der Digitalisierung und bei der EPA die Vermeidung von Doppeluntersuchungen zum Wohle der Versicherten, ebenso wie die Vermeidung von Medikationsfehlern.
Es gibt eine ganz interessante Studie, die wir bei der Recherche gefunden haben, und die sagt aus, dass viele deutsche Krankenkassen digital eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind. Das würde man jetzt so vielleicht, wenn man eine Befragung machen würde, gar nicht so vermuten. Gleichzeitig zeigt die Studie aber, dass viele Versicherte davon gar nicht so viel wissen. Also dass es da eine Lücke gibt zwischen dem, was Krankenkassen schon machen, und dem, was wahrgenommen wird. Wie groß ist oder ist das eine Ihrer Hauptaufgaben, genau diese Lücke zu schließen? Das heißt, den Versicherten klarzumachen mit Kampagnen durch Kommunikation, dass Ihre Krankenkasse eigentlich schon ziemlich fit ist im Bereich Digitalisierung?
Den Versicherten das klarzumachen, gelingt dann, wenn wir den Nutzen klar vermitteln können und auch den technischen Zugang sowie die Handhabung so einfach wie möglich gestalten. Das bedeutet natürlich auch, unnötig Bürokratie abzubauen, etwa bei der Beantragung oder Registrierung.
Es gibt ja inzwischen schon Player auch auf dem deutschen Markt, die Digitalisierung in dem Bereich ziemlich stark und ziemlich heftig nach vorne treiben. Also ein Beispiel ist die Online-Apotheke Doc Morris, die jetzt aktuell auch dafür geworben hat, dass man ja stärker digital auch zum Arzt gehen kann. Wo wird denn so in Zukunft die Reise hinführen? Also werden wir zum Beispiel in Zukunft überhaupt noch zum klassischen Arzt gehen? Können Sie da vielleicht schon so ein paar Zukunftsausblicke geben?
Ja, kann ich. Sicher wird die Digitalisierung, Technisierung künftig zunehmen. Da gibt es schon jetzt ziemlich nützliche Anwendungen, die noch vor Jahren wie Science Fiction gewirkt haben. In Krankenhäusern gibt es vollautomatische Transportroboter, bei den Mühlenkreiskliniken zum Beispiel, wo ich auch Pressesprecher war, die Übergänge fahren oder die digitalisierte Medikation auf der Station. Wie aktiv werden zigtausende Versicherungsdokumente wie Krankmeldungen, Rechnungen für professionelle Zahnreinigung und Osteopathie blind verarbeitet? Das bedeutet, hier werden die Kolleginnen und Kollegen entlastet und müssen sich das nicht anschauen und händisch bearbeiten. Das läuft alles in einem digitalen Prozess ab. Wichtig für den Kundenservice der Zukunft ist, über einzelne Serviceangebote hinauszudenken und geeignete Möglichkeiten der individuellen Ansprache auszubauen. Dafür ließ sich künftig zum Beispiel die Möglichkeit des sogenannten Machine Learning mit Sprachsteuerung oder auch Augmented Reality nutzen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben zukünftig als Ansprechpartner ein Hologramm vor sich, was aber mit Ihnen quasi in Echtzeit kommuniziert. Ebenso wichtig aber ist der zwischenmenschliche Kontakt. Den dürfen wir in dieser Branche nicht ausklammern, nicht verlieren, gerade eben, wenn Menschen sich in einer sehr verletzlichen Situation befinden. Deswegen können wir meiner Meinung nach nicht auf die in Anführungsstrichen klassische Begegnung verzichten. Ob jetzt beim Hausarzt oder bei uns in der Kasse.
Dann würden wir gerne einmal konkret zu Ihrer Arbeit als Pressesprecher kommen. Zuerst externe Kommunikation und dann gerne gleich auch nochmal konkreter auf die interne Kommunikation eingehen. Wir haben ja jetzt auch schon in den letzten Minuten, finde ich, sehr, sehr gut gemerkt, auf was für einem Weg Sie mit der Krankenkasse sind, wie Sie versuchen, Dinge anders zu machen, wie Sie sich auch sehr klar anders positionieren. Daher Thema externe Kommunikation. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, was Sie gerade in der externen Kommunikation machen, um sozusagen diese Positionierung von Viaktiv auch weiter voranzutreiben?
Ja, also eine Devise in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Kommunikation ist natürlich, tu Gutes und sprich drüber. Vieles von dem, was die Kolleginnen und Kollegen an täglicher Arbeit leisten oder mit ihrer Expertise entwickeln, habe ich ja schon beschrieben. Das muss ja auch weitergetragen werden. Beispielsweise haben wir gerade unseren zweiten Fokusbericht Transparenz herausgegeben. Da können Sie nicht nur nachlesen, was wir für bestimmte Leistungen ausgeben oder auch wie viele 100.000 Anrufe und eingehende E-Mails stattfinden und bearbeitet werden müssen und wie wir damit umgehen, wenn Versicherte nicht einverstanden sind, falls wir einen Leistungsantrag abgelehnt haben. So eine Offenheit ist nicht alltäglich im Bereich der Krankenversicherung. Deshalb sind wir darüber im Kontakt mit Medien, genauso wie mit Vertreterinnen auch aus der Gesundheitspolitik. Ich arbeite da mit Vorstand und Ressort Politik und Recht auch sehr, sehr eng zusammen. Und gemeinsam bereiten wir dann politische Positionen auf, gerade etwa auch aktuell zum geplanten Werbeverbot im Sport. Da klären wir dann auch Hintergründe auf, zum Beispiel, was das auch, das wird neben dem Schlagwort kein Kassenbanner mehr auf dem Trikot, wird zum Beispiel vernachlässigt, was das dann auch für das betriebliche Gesundheitsmanagement bedeuten würde. Also zuverlässiger Service, nachvollziehbare Qualität und verständliche Kommunikation mit unseren Versicherten ist uns als Kasse eben sehr wichtig.
Die andere Seite der Kommunikation ist ja die interne Kommunikation. Sie haben ungefähr 1500 Mitarbeiter und haben da jetzt im nächsten Jahr ein ziemliches Großprojekt vor der Brust. Sie ziehen nämlich auf ein ehemaliges Opel-Gelände mit dem sogenannten Viaktiv-Campus. Und gleichzeitig hat sie ja wahrscheinlich wie andere Unternehmen und Krankenkassen auch Corona jetzt innerhalb von ja, ziemlich kurzer Zeit in ein anderes digitales Zeitalter katapultiert. Vielleicht zum Thema Corona erst und danach zum Viaktiv-Campus. Sie haben uns im Vorgespräch schon verraten, dass vor Corona zum Beispiel Homeoffice bei Ihnen nur in sehr geringem Umfang möglich war. Und es gab zum Beispiel Bedenkenträger und es herrschte eher eine Anwesenheitskultur. Und dann kam eben Corona. Und um vielleicht mal so einen Vergleich zu zeigen, am 5. März arbeiteten genau 8 Mitarbeiter bei Ihnen im Homeoffice. 11 Tage später waren es dann schon 534 und in der Spitze sind es heute ja täglich bis zu 900, also fast das Hundertfache als vorher. Wie war das für Sie in der internen Kommunikation, die bei so einem krassen Umbruch ja auch eine zentrale Rolle spielt? Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie haben Sie auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diesem Weg ins Homeoffice begleitet?
Ja, da, Herr Maßmann, haben Sie ja jetzt Zahlen und Aussagen auch aus dem Stern-Artikel zitiert, der in seiner Story über Homeoffice unter anderem unser Beispiel aufgeführt hat. Wir haben da in kürzester Zeit tatsächlich einiges gestemmt und organisiert. Wenn ich von wir spreche, dann war diese enorme Leistung nur durch die enge und wirklich unkonventionelle Zusammenarbeit zwischen Personalrat, Personalabteilung und Geschäftsführung und natürlich auch durch den Einsatz, die Kreativität und Flexibilität aller Beteiligten möglich zu nennen. IT, Personal, Datenschutz, Informationssicherheit, Arbeitssicherheit, Verwaltung, technische Ansprechpartner in den Teams, die ersten Fragen aufgefangen haben. Ohne dass eben alle an einem Strang ziehen, hätten wir diese Mammutaufgabe nicht bewältigen können und hätte das auch nicht funktioniert. In der akuten Phase hat sich jeden Morgen unsere Corona-Taskforce beraten, was zu tun ist und wer noch hinzugezogen werden muss. Dann haben wir alle losgelegt. Am 28. Februar hat sich die Taskforce Corona zum ersten Mal getroffen, um täglich grundlegende Maßnahmen zu Technikbedarf, IT-Lösungen, Personaleinsatz bundesweit zu koordinieren. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal anmerken. Wir sind ja eine bundesweite Kasse. Am Ende dieses Tages gab es in Deutschland 55 Corona-Fälle. Den aktuellen Inzidenzwert von heute will ich jetzt lieber nicht nennen. Um das zu erreichen, wurden 100 Telefonnetzteile und Netzwerkkabel beschafft, musste das Identity- und Access-Management für ein gesichertes Anmelden an den VIAKTIV-System erweitert und die Bandbreite deutlich erhöht werden. Für die IT hieß das, die Arbeiten liefen quasi nebenher. Die Kolleginnen und Kollegen des IT-Service-Desk, so heißt das bei uns, mussten ihre Arbeit selbst ins Homeoffice verlagern und gleichzeitig mehreren 100 Mitarbeiterinnen bei der Einrichtung von Homeoffice persönlich behilflich sein.
Wie ist das Feedback der Mitarbeiter jetzt nach 13 Monaten, kann man es ja schon nennen, zum Thema Homeoffice? Wollen die zurück in die alte Welt oder haben die sich so mit dem Thema angefreundet, dass sie sagen, die Welt, die sich nach Corona aufzeichnet, wird irgendwas dazwischen sein, aber weder die ganz alte noch vielleicht das Corona-Extrem?
Ja, wir haben das tatsächlich evaluiert. Gemeinsam mit Professor Kunze von der Universität Konstanz haben wir diesen Prozess mit einer Umfrage zu mobilen Arbeiten begleitet. Die Beteiligung war echt enorm, muss ich sagen. Wir hatten fast 90% Rücklaufquote. Von daher können wir eben sehr gut einschätzen, was sich die Mitarbeitenden vorstellen. Und zwar ein hybrides Arbeiten aus Präsenzzeiten im Büro und Homeoffice. Ich sag mal, etwa 32% würden gerne an 3 Tagen mobil arbeiten. Das ist das Ergebnis unserer Nachfolgeuntersuchung im Februar dieses Jahres. Das große Vertrauen, das Ihnen die jeweiligen Führungskräfte entgegenbringen und der starke Teamspirit, der nicht weniger geworden ist, was uns natürlich sehr freut, spielen sicherlich da eine gewichtige Rolle. Natürlich müssen wir da viele technische Fragen klären, lösen, und aktuell lautet die Devise so viel Büro wie für die Kunden nötig und so viel mobiles Arbeiten wie möglich.
Ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, Sie planen fürs nächste Jahr einen großen Umzug, den VIAKTIV Campus, der Sie auch so ein bisschen in die Zukunft führen soll. Welche Idee steckt da genau dahinter und welchen Umfang hat dieser Campus genau?
Ja, der Umfang ist enorm. Wir hatten vor der Pandemie gesagt, also hatten jetzt in Bochum rund 400 Mitarbeitende und der Campus sieht vor, Verdichtung rund ungefähr 750 Mitarbeitende nach Bochum zu holen. Wir verfolgen dabei aber einen interdisziplinären Ansatz, das heißt Aufbrechen der Arbeit im eigenen Cluster. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt. Wir wollen raus aus dem Tunnelblick der einzelnen Fachabteilungen hin zu einem ganzheitlichen Arbeiten für und mit den Versicherten. Daher haben wir hier ein sehr offenes Raumkonzept gestaltet und ganz nach diesen Bedarfen auch konzipiert.
Das zieht schon ein bisschen auf meine nächste Frage ein. Welche Rolle das Thema Digitalisierung bei Ihren Planungen bei dem Campus einnimmt? Welche Fähigkeiten und Bedürfnisse haben die Mitarbeiter von Ihnen von morgen, beziehungsweise auf der anderen Seite gefragt, planen Sie Dinge auf dem Campus schon so, dass die Digitalisierung da einfach auch ein Stück Arbeit zukünftig noch stärker abnimmt, dass sich die Mitarbeiter auf ganz andere Dinge konzentrieren können? Sie haben es ja schon angesprochen, dass so Krankenbescheinigungen und sowas sogar schon komplett digital verarbeitet werden. Gibt es da sozusagen mit dem Campus schon den Next Step der Digitalisierung in Planung?
Also ob die Arbeit abnehmen wird, das kann ich niemandem versprechen, will ich auch niemandem versprechen. Aber zum Glück können wir hier auf die Ergebnisse unserer Umfrage zum mobilen Arbeiten zurückgreifen. Es gilt aber immer im Blick zu haben, wie und wann der Kunde mit uns in Kontakt treten will.
Jetzt hatten Sie den Campus ja auch schon vor Corona geplant. Nichtsdestotrotz hat Corona jetzt ja doch einiges verändert und das auch in einem ziemlich rasanten Tempo. Haben Sie jetzt aus den letzten, es sind ja schon über 12 Monate, 13, 14 Monaten, Learnings mitgenommen, die Sie direkt auch in die Planung für den Campus einarbeiten?
Ja, wir haben aus den Erfahrungen der Pandemie natürlich gelernt, dass wir Raumkonzept, IT-Leistung, technische Ausstattung überdenken müssen. Und die Erfahrungen aus der Pandemie fließen hier natürlich ein, klar.
Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, wo wir den Blick in die Zukunft wagen, auch wenn wir jetzt schon irgendwie relativ viel um zukünftige Themen gesprochen haben, beziehungsweise was schon in der Pipeline ist. Aber jetzt nochmal ganz konkret auf Ihre Branche bezogen, also zum einen auf die Gesundheitsbranche und oder zum anderen aber auch auf die Kommunikationsbranche. Was sind aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Themenfelder, die Sie bewegen werden? Vielleicht auch im Hinblick auf eine Perspektive so in den nächsten 1, 2, 3 bis 5 Jahren.
Was die Kommunikationsbranche anbelangt und die Arbeit auch der Medienschaffenden ist sicherlich ein großes Thema, die Crossmedialität. Wie erreichen wir unsere Adressaten bei der Flut an Informationen? Wie müssen wir unsere Informationen aufbereiten? Und immer stellt sich natürlich auch die Frage, was interessiert wirklich? Die Gesundheitsbranche, die wird sich zwischen Verdichtungs- und Innovationsprozessen bewegen, ebenso wie die Gestaltung neuer Versorgungsstrukturen wird sicherlich eine große Rolle spielen. Wie sehr daraus ein gesundes Gesamtgefüge wird, hängt natürlich von den Playern aus Politik, Fachkreisen, Experten und nicht zuletzt von den Menschen ab, die Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen oder wollen.
Klasse, dann vielen, vielen Dank für Ihren Einblick. Ich fand den Podcast insofern extrem spannend, weil es zwei ganz, ganz wichtige Themen oder Oberbereiche anspricht, die uns, glaube ich, in den letzten 13 Monaten nochmal bewusster geworden sind, nämlich wie wichtig ist Kommunikation und wie wichtig ist Gesundheit. Und beides können Sie zum Glück in Ihrem Job vereinen. Insofern ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das mit dem Umzug alles gut klappt, dass die Dinge, die Sie jetzt auch noch anpassen und verändern, sich dann auch zur Zufriedenheit aller auswirken und ja, sind gespannt. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge, weil mit Sicherheit werden wir auch darüber einiges in der Presse lesen, wenn der Umzug dann vollzogen ist. Ja, wie viel sich bei Ihnen tut und ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, was für viele Unternehmen auch ja ein gutes Vorbild ist, wie extrem sie jetzt auch diesen Wandel machen und den dann mit dem Umzug sozusagen noch grün werden. Also vielen Dank für Ihren Einblick.
Ja, ich vielen Dank, dass ich hier so ein bisschen aus dem Alltagsgeschäft erzählen durfte. Der Campus ist ja nur ein Großprojekt. Wir sind ja aktuell noch auch mit unserer Fusion, mit einer weiteren Krankenkasse, der Achenbach-Buschelten, befasst. Die Fusion wird dann am 1.7. stattfinden. Auch das ist sehr spannend. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit einigen sehr praxisnahen Beispielen das auch veranschaulichen konnte, was Sie wissen wollten und was ich hier auch kommunizieren wollte.
Definitiv. Vielen, vielen Dank und vor allem bleiben Sie gesund.
Vielen Dank.
Sie auch.
Danke. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.